Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
Heute Morgen fiel mir auf, dass ich Geburtstag habe und ich war froh und erinnerte mich der Kindertage. Onkel Toms Hütte, der Grunewald, Karussellfahrten auf dem deutsch-amerikanischen Volksfest, Bananasplit-Essen an der Clayallee. Vater.
So klingt es, wenn Tschechows drei Schwestern ins West-Berlin der 90er Jahre verlegt werden. Sisters heißt das Stück, das heute Premiere in der Berliner Volksbühne feiert. Wir stellen es Ihnen gleich vor.
Das Lesen der anderen.
In unserer Zeitschriftenrubrik stellen wir Ihnen heute das große Elf-Freunde-Sonderheft zur Fußball-WM in Katar vor. Tim Jürgens ist Teil der Chefredaktion. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag, Frau Ufer.
Selten hat sie ein Sonderheft zur WM so umgetrieben wie diesmal, schreiben sie im Editorial. Und deshalb ist dieses Heft auch ein ganz besonderes geworden. Vielleicht können Sie uns doch erstmal noch mal kurz schildern, wie die Gemengelage so war in der Redaktion. Es gab wahrscheinlich auch Stimmen, die gesagt haben, wir möchten gar nicht berichten, oder?
Exakt, es war ein sehr, sehr starkes Ringen unter den Kollegen. Es gibt tatsächlich, kann ich hier sagen, zwei, drei Kollegen, die gesagt haben, ich möchte mir die Spiele eigentlich nicht anschauen. Wir haben aber uns aber letztendlich als Magazin dafür entschieden, weil wir ja nun ausschließlich über Fußball berichten, dass wir irgendetwas machen müssen. Aber wir müssen es in einer Form machen, wie wir es eben bei früheren Turnieren noch nie gemacht haben. Und haben uns deswegen entschlossen zu sagen, wir machen eine Weltreise und gucken mal, wie in den unterschiedlichen Ländern, Teilnehmerländern, eigentlich der Blick auf diese WM ist. Einerseits natürlich politisch, auch was die Menschenrechtssituation anbetrifft und so weiter. Also einfach der Blick darauf, aber natürlich auf der anderen Seite auch rein sportlich, so wie wir es eigentlich aus klassischen Elf-Freunde-Sonderheften zu großen Turnieren auch kennen. Und ich glaube, insofern ist uns da etwas gelungen, was vielleicht doch mal ganz, ganz anders ist, als was Elf-Freunde bislang zu großen Turnieren, speziell zur Weltmeisterschaft gemacht hat.
Sie haben unter anderem einen sehr, sehr interessanten Bericht geschrieben aus dem Senegal. Sie selbst waren nicht vor Ort. Weshalb war es trotzdem so interessant und wichtig, über den Senegal zu sprechen?
Naja, also der Senegal ist erstmal ein Teilnahmeland. Wir haben einen sehr, sehr populären, den populärsten senegalesischen Spieler momentan in der Bundesliga. Und wir haben eine fantastische Fotostrecke gefunden von Sadio Mané, wie er zurückkommt mit dem Afrika-Cup in sein Heimatdorf. Und da hat ein Fotograf also seine Familie besucht, das Krankenhaus, was er mit seinem Geld unterstützt, wie er da empfangen wurde mit dem Pokal, was das den Menschen bedeutet. Das ist jetzt zum Beispiel eine Perspektive auf ein Teilnahmeland, die rein sportlich ist oder eben, sage ich mal, fast so ein bisschen menschlich zeigt, wie da eben auch erstmal auf den Afrika-Cup geguckt wird, aber andererseits natürlich auch auf die Weltmeisterschaft, weil das ist für den Senegal natürlich ein Riesenereignis, auch für Sadio Mané. Hoffentlich kann er spielen, das wissen wir ja momentan noch nicht. Aber alleine wie er, also ich habe ihn dann getroffen, nicht im Senegal, sondern in München, wie er über diese Fotos spricht, die da eben aus dem Senegal, aus seinem Ort stammen. Und das war so berührend teilweise, weil er eben zu der Zeit ja auch in München nicht gerade die beste Zeit hatte und dann eben sich daran erinnerte, wie es zu Hause in seinem Ort ist, wie es den Leuten geht, unter welchen Bedingungen, die da zum Teil ja auch weise wir leben, die ja ganz anders sind als sozusagen die Bedingungen des Profis, den man von FC Bayern München so erwartet. Das war schon eine tolle Geschichte, die natürlich auch ganz heraussticht aus dem, was wir sonst noch im Heft haben, was ja dann auch politische Sachen sind oder eben auch typisch sportliche, wie läuft es bei der WM, wie wird es dann sein und so weiter und so fort. Also insofern, das ist eine ganz besondere Geschichte.
Der erste Artikel, das ist ja so eine Art Themeneinführung und der trägt die sensationelle Überschrift, das Runde muss ins Eklige. Da schreiben Sie von einem Tiefpunkt der FIFA-Geschichte und formulieren die Hoffnung, dass es so einen Vorgang wie die WM in Katar nicht nochmal geben wird. Was macht Sie da so sicher, wenn es überhaupt so weit hat kommen können? Also ich meine, mit einer Vergabe, die ja wirklich das Ergebnis von Korruption, Gemauschel, Menschenrechtsverletzung und ökologischem Wahnsinn ist, ne?
Ja, natürlich ist das die Hoffnung der Fußballjournalisten oder Leuten, die bei uns von Freunde, die wir eben ja auch irgendwo die Hoffnung haben, dass wir noch mal halbwegs romantisch auf den Fußball gucken können, weil es eben unser Spiel ist und auch unser Thema. Wir können es natürlich nicht wissen, aber das, was in den letzten 2-3 Wochen in allen Medien ja diskutiert wird, wie kann eine WM da hinkommen? Unter welchen Bedingungen kommt sie zustande? Was finden wir davor? Menschenrechtsbedingungen, Arbeitsbedingungen und. Dass diese Fragen, den stellen wir uns als Fußballmagazin natürlich schon seit der Vergabe im Jahr 2010. Seit 12 Jahren hängt dieses Damoklesschwert über uns und wir müssen uns positionieren. Und wie ich ja gerade erläutert habe, sind wir da zu einer Lösung gekommen. Ich hoffe, zu einer einer einigermaßen okayen. Wie gesagt, ich kann nach wie vor nachvollziehen, wenn Leute sagen, ich lasse die Glotze in den nächsten 4 Wochen aus, alles okay. Aber wir sind eben zu dieser Lösung gekommen und insofern hoffe ich, es gibt ja jetzt schon wieder die Überlegung, dass man möglicherweise im Jahr 2030 die WM nach Saudi-Arabien, Griechenland und Ägypten vergibt, dass dann einfach auch eine Vergabe unter neuen Voraussetzungen stattfindet, dass man sagt, Menschenrechtsbedingungen müssen erfüllt werden und. Das war ja, was ja unser scheinheiliger FIFA-Präsident Gianni Infantino gestern gefordert hat, dass jetzt einfach mal Ruhe ist, dass Frieden herrscht und so weiter und so fort. Das kann man nicht einfach kurz vor dem Turnier fordern, sondern das muss im Grunde im Anforderungskatalog bei der Vergabe schon geklärt sein. Und das ist nicht passiert. Und diese Hoffnung haben wir einfach, weil sonst müssen wir uns natürlich fragen, wie wollen wir weitermachen. Wir haben jetzt gerungen, ob wir überhaupt ein WM-Sonderheft machen, haben uns entschieden, es zu machen. Hoffentlich haben wir es manierlich gemacht. Und jetzt hoffe ich nicht, dass wir uns diesen Fragen nochmal stellen müssen.
Sagt Tim Jürgens. Er ist Mitglied der Chefredaktion des Fußballmagazins 11 Freunde. Die aktuelle Sonderausgabe zur WM in Katar kostet 7 Euro. Und wir raten dringend zum Kauf. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Jürgens.
Vielen Dank.
Sisters heißt eine Adaption von Tschachows 3 Schwestern, die heute Abend in der Berliner Volksbühne Premiere feiert. Wie in der Textvorlage von Golda Barton vorgesehen, wird die Handlung ins Berlin der 90er Jahre verpflanzt. Die 3 Schwestern sind hier Ivy, Mascha und Olga, deren Vater ein schwarzer GI ist. Der will nach Jahren mal wieder seine Töchter in Berlin besuchen. Auf der Bühne stehen heute Abend nur People of Color. Regie führen bei Sisters Katharina Stoll und Isabel Redfern. Die spielt heute Abend auch mit und ist jetzt hier bei mir zu Gast im Kompressor. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen.
Lassen Sie uns doch ganz kurz mal die Handlung beschreiben. Also eine der 3 Schwestern feiert ihren 21. Geburtstag und als Überraschungsgast wird also der Vater eingeladen, der seit Jahren nicht mehr in Deutschland war. Die älteste Schwester, die hat aber überhaupt keine Lust auf den Mann. Und da kommt es zu allerlei Grundsatzdiskussionen. Welche Fragen wirft dieser Besuch da auf?
Also diese 3 Schwestern leben in Berlin und haben ihren Vater lange nicht gesehen. Und wie das in allen Familien so ist, es gibt natürlich Zwist zwischen den Schwestern, denn man ist sich ja besonders unähnlich, wenn man verschwistert ist. Und mit dem Vater haben alle auch eine unterschiedliche Vergangenheit, weil sie durch das Alter eben den Vater auch unterschiedlich lang erlebt haben. Ja, es geht eigentlich darum, warum hat man sich so lange nicht gesehen? Hätte man den Vater gebraucht, in diesem Falle auch einen schwarzen Vater als Identifikationsfigur in Deutschland? Warum haben sich die Eltern getrennt? Wie kam es zu dieser langen Trennung? Da ist man ja auch immer gut drin, erstmal der anderen Person die Schuld zu geben und so ist das bei denen halt auch.
Jetzt kommt also dieser Vater, dieser GI Andrew in die Stadt. Inwieweit ist Berlin für dieses Stück wirklich wesentlich? Warum kann es vielleicht nur so in Berlin überhaupt spielen?
Also die Überschreibung von der Geschichte, die ja bei Tschechow in einem Ort spielt, wo Militär angesiedelt ist, das jetzt eben wegzieht, ist hier nach Berlin verlagert. Das Stück spielt 1994, das heißt, der amerikanische Sektor wird aufgelöst. Auf einmal geht das ganze Militär weg und diese Schwestern bleiben zurück in Zehlendorf, Onkel Toms Hütte. Und diese ganze kulturelle Anbindung an USA verschwindet. Und ich finde, das ist schon eine sehr wichtige Geschichte, weil ja, ich bin in Berlin auch groß geworden. Ich mich erinnere, wie so Panzer durch die Straßen gefahren sind, weil die halt von einem Übungsort zum nächsten gefahren sind. Und das hatte so eine Selbstverständlichkeit, auch das amerikanische, also deutsch-amerikanische Volksfest, Outpost-Kino, diese ganzen Shopping-Malls. Es war irgendwie so ein wichtiger Teil der Westberliner Identität. Und ich finde, dass in dieser Zeit nach dem Mauerfall sehr viel über Ost-Berlin gesprochen wurde, aber sehr wenig darüber, wie hat sich denn West-Berlin eigentlich verwandelt.
Sie sprechen von einer Überschreibung. Welche Kniffe der Regie wenden Sie denn an, um auch vielleicht wirklich dieses Zeitkolorit, diesen Ort wieder lebendig werden zu lassen, dieses 90er Jahre West-Berlin?
Wir hatten Glück, dass wir an ein Privatarchiv kamen von John Proven, einem ehemaligen GI, der in Frankfurt wohnt und der auch das Alliiertenmuseum mit Fotos bestückt. Da durften wir also mal richtig suchen und haben ganz tolle Bilder, die auch wie Dias in der Inszenierung verwendet werden.
Es geht viel in diesem Stück auch um die Rolle von POC im deutschen Theater. Also es gibt zum Beispiel eine ganz schöne Stelle, da äußert eine der Schwestern den Wunsch, selbst Schauspielerin zu werden. Und daraufhin wird sie, die Schwarze, gefragt, welche Rolle sie denn dann gedenkt zu spielen, ob vielleicht Tschechow. Das Stück spießt im Grunde diese Struktur innerhalb der Handlung nochmal auf, dass es kaum Schwarze gibt an deutschen Theatern, richtig?
Genau, also das Stück hat sehr viel Diskurs und entstanden ist es tatsächlich auch genau daraus, dass schwarze Schauspielerinnen halt zumindest vor einigen Jahren noch gefragt wurden, ja, was willst du oder kannst du denn auf deutschen Bühnen spielen? Doch nicht etwa Tschechow. Wie sollte man denn dann zum Beispiel über drei Schwestern die anderen Schwestern besetzen? Und in dem Stück sprechen sie halt genau über diese Themen. Allerdings, finde ich, haben wir das sehr lustig hingekriegt und es ist halt auch gar nicht so ein Stück, in dem es so anklagend um diesen Opferstatus geht, sondern im Gegenteil. Also wir machen uns selber über dieses Thema lustig. Dadurch, dass die Jüngste eben eine Schauspielerin ist, wird ganz viel halt auch über den Theaterdiskurs geredet.
Sie selbst haben durchaus auch die eine oder andere Anekdote auf Lager, wenn es um Rollenbesetzung von Schwarzen in deutschen Theatern geht. Sie haben eine Rolle selbst mal, ich glaube, an drei Häusern parallel gespielt. Wie war das? Wie kam das zustande?
Ja, also mittlerweile hat sich das ja ein bisschen gedreht. Die meisten Schauspielhäuser haben jetzt schwarze Schauspielerinnen im Ensemble. Aber damals war das tatsächlich so, dass das Stück Geächtet von Ayat Atkar aufgeführt wurde. Und viele Häuser hatten halt gar keine schwarzen SchauspielerInnen. Und ich wurde dann engagiert für die Rolle, die eben als schwarze Anwältin in New York ganz klar so beschrieben ist. Und das war halt auch wichtig für den Handlungshergang. Genau, dann habe ich das in Hamburg in der deutschen Erstaufführung gespielt und dann am Burgtheater in der österreichischen Erstaufführung und dann als Schwangerschaftsübernahme am Residenztheater in München. Dann kam eine Frage, ob ich es in Potsdam übernehmen könnte und das ging dann schon gar nicht mehr, weil ich halt an allen drei Häusern das gleiche Stück in der gleichen Spielzeit schon gespielt habe.
Jetzt führen Sie selbst Regie und in dieser Rolle können Sie natürlich auch das Thema ganz anders angehen als Darstellerin. Sie haben jetzt im Oktober schon in Darmstadt Regie geführt bei den drei Kameradinnen, auch nach einem Text von Golda Barton.
Also sie hat die Bearbeitung gemacht. Das Buch ist eigentlich von Shada Bazia, einer iranisch-deutschen Autorin, die letztes Jahr auch zum Buchpreis nominiert wurde.
Ich erinnere mich.
Genau, und das Buch fand ich halt ganz toll, weil man mich gefragt hatte, ob ich nicht was machen kann zu diesem Thema Rassismus in Deutschland oder Migrationshintergrund. Und da war ich erstmal gar nicht so begeistert und fand dann aber dieses Buch so toll, weil es halt sehr empowernd ist, weil es sehr klug mit Erwartungshaltungen spielt, wo in dem Buch schon die Erzählerin nicht verrät, was haben wir denn für einen Hintergrund? Das wollt ihr jetzt bestimmt wissen. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, ihr denkt jetzt auch, aber da müsst ihr jetzt durch, ich erzähle euch das nicht. Und das war einfach eine tolle Vorlage für die Bühne.
Neben Ihren Regiearbeiten haben Sie ja auch schon in verschiedenen wirklich großartigen Stücken mitgespielt, zum Beispiel in Anta Reckes berühmt-berüchtigter Mittelreich-Inszenierung in München. Da gab es jede Menge schräger Reaktionen. Inwiefern?
Anta hatte sich, also sie war selber Assistentin an den Münchner Kammerspielen und da lief damals schon diese Inszenierung von Josef Bierbichlers Roman von Anna-Sophie Mahler. Und sie sagte, ich mache davon mal eine Schwarzkopie. Also ich inszeniere genau das Gleiche und besetze den ganzen Cast einfach mal mit schwarzen SchauspielerInnen. Das war erstmal in der ersten Reihe der Kritiken, gab es einen riesen Verriss. Es hieß zum Beispiel, die sind ja gar nicht richtig schwarz und schwarz sein allein reicht ja nicht. Was kommt denn als nächstes? Syrer auf der Bühne oder Rollstuhlfahrer? In der anderen Kritik hieß es, naja, warum machen die denn nicht was über sich selbst? So ein Stück über Flüchtlinge und über Afrika. Und danach setzte dann eine neue Welle ein, wo ja das Missy-Magazin oder Matthias Dell, also ein paar KritikerInnen dann geschrieben haben, merkt ihr was? Also diese Reaktionen, die sind so rassistisch, vielleicht war das doch ganz gut, dass dieses Stück so gemacht wurde. Ja, das heißt, also ich habe jetzt tatsächlich eine kleine Historie an Stücken, wo das immer wieder Thema war. Das liegt halt auch daran, dass ich lange als Gast gearbeitet habe und dann wird man halt im deutschen Theaterbetrieb auch nur angefragt, wenn das halt gerade Bedarf gibt an genau diesem Typus. Und ja, deswegen wurde ich ganz oft für solche Rollen besetzt.
Es scheint sich doch auch viel zu tun auf deutschen Bühnen, oder? Also man kann optimistisch sein, dass sich die Dinge doch so ganz langsam ändern, nein?
Sie meinen jetzt, was Diversität auf der Bühne betrifft? Ja, da ist vor allem vom Netzwerkensemble auch viel angestoßen worden und es gibt durchaus eine Entwicklung. Das Interessante ist, solange rein weiße Ensemble bestanden haben, konnte jedes Haus von sich sagen, wir haben ja gar kein Rassismusproblem. Oder wir haben auch gar kein Problem mit Barrierefreiheit. Und sobald man halt eine Person reinholt, merkt man erst, was es für Probleme gibt. Und das bringt dann eben eine ganze Lawine ins Rollen. Dann wird auf einmal über Hierarchien, über Machtstrukturen gesprochen. Und auch, welche Themen wollen wir dann eigentlich verhandeln auf der Bühne? Also insofern, ja, da ist ein Prozess im Gange. Und ich bin gespannt, wie sich das jetzt entwickelt. In den letzten 5 Jahren, würde ich sagen, ist da schon viel passiert.
Heute Abend feiert die Adaption von Tschechows Drei Schwestern Sisters an der Berliner Volksbühne Premiere. Isabel Redfern führt Regie und spielt selbst mit. Ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch.
Danke auch.
Die Anstalt, das ist ein monatliches Satiremagazin im ZDF. Jeden Monat geht es dabei um ein anderes Thema, das gerade viel diskutiert wird. Klaus von Wagner und Max Uthoff moderieren die Sendung normalerweise. Gestern sah das ein bisschen anders aus.
Ich weiß was, ich habe eine Idee. Wir verschenken die Moderation dieser Sendung. Das heißt, wir bieten eine Plattform für Menschen, die hier leben, damit die die Stimme erheben für Menschen, die im Iran gegen das Regime ausharren müssen.
Das war richtig gut.
Ja. Ich mag, wo sie herkommen.
Ja, das haben die in Deutschland lebenden Iranerinnen Inessa Amani und Nega Amiri übernommen. Jana, du hast sich diese Anstalt-Sonderausgabe gestern für uns angesehen. Hallo Jana, schön, dass du da bist.
Hallo.
Die gestrige Folge der Anstalt hieß die Iranstalt. Wieso genau?
Nee, also thematisch kann man sich das natürlich vorstellen, worum es geht, um den Iran und die Proteste, die da seit Wochen andauern gegen das Regime. Die Anstalt, die läuft eigentlich immer nach dem gleichen Konzept ab. Und zwar gibt es in einer Folge ein Thema, das behandelt wird, das in Deutschland gerade viel diskutiert wird. Und das wird dann in Form von Sketchen und immer auch mit Gästen umgesetzt. Aber dass die Sendung umbenannt wird, eben in Iran-Anstalt in dieser Folge, das sollte zeigen, dass es eben nicht irgendein Thema ist, das behandelt wird und dass die Sendung daher auch ganz anders abläuft als sonst. Du hast gerade schon gesagt, die Moderation, die wurde verschenkt an Inessa Amani und Nega Amiri. Inessa Amani ist vor allem als Stand-up-Komikerin in Deutschland bekannt und seit den Protesten im Iran auch sehr engagiert und aktiv hier in Deutschland. Sie ist selbst mit ihren Eltern, die politisch verfolgt wurden, Mitte der 80er aus dem Iran nach Deutschland geflohen. Und auch Nega Amiri, die zweite Moderatorin, ist im Iran geboren und mit ihrer Mutter geflohen. 2005, da war sie 11 und auch sie ist Stand-up-Komikerin. Die Sendung fing aber dann zu Beginn gar nicht mal so lustig an. Inessa Amani sprach zu Beginn ja von der Müdigkeit unserer Aufmerksamkeit, die eintritt vor allem, wenn es um ernste und schwere Themen geht. Und selbst für Menschen, die betroffen sind, wie die beiden im Falle von den Protesten im Iran, sehr schwer fällt, bei der Aufmerksamkeit dabei zu bleiben. Und dass aber genau das ja eben sehr wichtig ist und dass wir das versuchen müssen, aufrechtzuerhalten für solche schweren Themen.
Und wie wurde das dann umgesetzt? Also wie wurde dieses ja zugegeben eben doch schwierige Thema der Proteste im Iran dann in dieser Sendung behandelt?
Also nach diesem ja sehr emotionalen Aufruf von Inessa Amani ging es dann vordergründig nicht um die aktuellen Proteste im Iran, sondern vor allem um die Verbindung und das Verhältnis von Deutschland zum Iran. Also eben politische Fehlentscheidungen und Zugeständnisse, die man dem Iran gemacht hat. Und das wurde zeithistorisch ganz gut abgerissen. Also einmal ganz aktuell, da führt Nega Amiri anhand von Olaf Scholz an, wie ja langsam und auch zögerlich die Reaktion von Deutschland in Bezug auf den Iran oft sind. Olaf Scholz hat sich nämlich nach dem Beginn der Proteste im September ziemlich lange Zeit gelassen, sich dazu zu äußern. Und als er es dann auf Twitter gemacht hat, dann kam ja eine sehr, sagen wir mal, bürokratische Sprache zum Einsatz, wo er unter anderem die unverhältnismäßige Gewalt gegen die Protestierenden bedauert hat. Und in diese Richtung, also eben in Bezug auf Deutschland, ging es dann auch weiter. Eingangs mit einem satirischen Deutschland-Quiz. Und dafür haben sich dann Inessa Amani und Nega Amiri, die beiden eigentlichen Moderatoren der Sendung, wieder auf die Bühne zurückgeholt, nämlich Klaus von Wagner und Max Uthoff.
Bevor wir anfangen, Herr Udo, was verbindet Sie denn mit dem Iran?
Ich war noch nie da.
Ich auch nicht.
Na dann, toi, toi, toi.
Okay.
Frage 1. Welches Land in Europa war auch nach der Revolution von 1979 der größte Handelspartner des Irans und hat damit den Repressionsapparat des Regimes sogar mitfinanziert?
Das war Deutschland.
Richtig! Yes.
Ja, und dann auch in den nächsten Fragen war die Antwort immer Deutschland beziehungsweise ein deutscher Politiker. Aber neben Enisa Amani und Nega Amiri und den beiden Machern war auch noch die deutsche Kabarettistin Maike Kühl als Gast dabei. Die war auch schon beim Eingangssketch anwesend und in einem Part der Sendung, da spricht sie alleine über die Frauenunterdrückung in Bezug auf Religion. Und dabei geht es eben nicht explizit um den Iran und den Islam. Das heißt, das Anlassthema Iran wird auch hier so ein bisschen breiter aufgemacht und darauf folgt dann auch noch weiter so eine geschichtliche Einordnung zu dem Atomabkommen, zu Israel und Antisemitismus und auch immer wieder der deutschen Beteiligung und der Auswirkungen, die sich immer noch zeigen und auch mit in die aktuelle Situation im Iran hineinspielen.
Jana, jetzt sagst du selbst, also das ist ein schweres, ein seriöses Thema. Die Anstalt, ja doch dann eher so eine launige Polizsatire. Wie passte das zusammen? Also wie hat man versucht, das beides zusammenzukriegen?
Also zum einen eben, indem man sich Personen dazu geholt hat, die betroffen sind, wie eben die beiden Moderatorinnen. Und durch die Übergabe der Moderation hat man eben auch signalisieren wollen, dass man über bestimmte Themen auch nur sehr schwer oder eben auch manchmal gar nicht federführend sprechen kann und sollte. Und zum anderen ist man an das Thema mit einem ganz klaren Fokus drangegangen. Und der lag eben hauptsächlich auf dem Verhältnis, das Deutschland zum Iran hat und welche politischen Entscheidungen in der Vergangenheit in Deutschland getroffen wurden, die sich eben bis heute noch zeigen. Und ich denke, damit hat man so einen ganz guten, empathischen und auch irgendwie sensibleren Ton getroffen.
Jetzt erinnert dieses Verfahren, diese Übergabe der Sendungsmoderation an Enisa Amani und Nega Amiri ja so ein bisschen an die Aktionen von Joko Winterscheid und Klaas Häufer Umlauf. Die hatten ja vor 3 Wochen neben ihren 15 Minuten Sendezeit bei ProSieben auch noch zusätzlich ihre Instagram-Accounts an iranische Frauen übergeben, die Teil der Proteste sind. Ist diese Aktion damit vergleichbar, würdest du sagen?
Ja, so ein bisschen schon. Also bei Joko und Klaas, da kennt man das Konzept. 15 Minuten gewonnene Sendezeit von ProSieben können sie für Themen nutzen, von denen sie denken, dass sie wichtig sind. Aber dass sie dann eben jetzt auch noch zusätzlich zu der Sendezeit, die sie dann für Personen aus dem Iran gegeben haben, auch noch ihre Instagram-Reichweite abgegeben haben, das hat dann medial auch nochmal so ein großes Echo ausgelöst. Und im Vergleich jetzt zu der Folge von der Anstalt, da würde ich sagen, ist es ein bisschen anders. Also die Moderation wurde abgegeben und auch der Name in Iran-Anstalt geändert. Und sogar das Intro am Anfang, da waren Enisa Amani und Nega Amiri statt der beiden eigentlichen Moderatoren zu sehen. Aber in einem großen Teil der Sendung waren es eben dennoch Klaus von Wagner und Max Uthoff, die Sketche und somit ja auch Inhalte vermittelt haben. Also Enisa Amani und Nega Amiri haben sozusagen das Thema begleitet, aber es war in dem Sinne schon etwas anders als bei der geschenkten Sendezeit von Joko und Klaas. Der Eindruck für die Situation von den Protestierenden im Land, der konnte mit der Sendung aber auf jeden Fall vermittelt werden. Ganz zum Schluss wurde dann nochmal die Hymne des Widerstands gespielt und gleichzeitig wurden Fotos von Personen, die an den Protesten teilnehmen und teilgenommen haben, gezeigt. Und Enisa Amani und die anderen Beteiligten haben jeweils die Namen der Protestierenden und die verhängten Gerichtsurteilen vorgelesen. Und im Grunde ist es ja auch dadurch das erreicht worden, was die Folge versucht hat, eben Aufmerksamkeit zu schenken, die heute in Form ja von Sendezeit und auch von Reichweite auf Social-Media-Kanälen zu einem ziemlich hohen Gut geworden ist.
Die Satire-Sendung Die Anstalt hat gestern eine Iran-Sonderausgabe gesendet, moderiert von Enisa Amani und Nega Amiri. Jana Adu hat das für uns gesehen. Ganz herzlichen Dank.
Vielen Dank.
Die dramatischen Veränderungen in der Filmwelt, die wirken sich immer mehr auch auf die Kinolandschaft in Deutschland aus. Das bekommt jetzt auch die Berlinale zu spüren. Vor 20 Jahren als neuer Hotspot der Kinokultur geplant, verliert nämlich der Potsdamer Platz langsam seine Kinos und damit die Berlinale ihre zentralen Spielstätten. Christian Berndt über den Niedergang der Kinokultur im Zentrum Berlins.
Bisher eher Geisterstadt, erwachte der Potsdamer Platz während der Berlinale zum Leben. Er wurde ein funktionierendes Zentrum mit perfekten Kinos und mehr Platz für das normale Publikum.
Berlin im Februar 2000. Zum ersten Mal findet die Berlinale am Potsdamer Platz statt, dem neuen Zentrum der Hauptstadt. In den damaligen Pressekommentaren spürt man viel Begeisterung.
Und wir haben uns dann, glaube ich, alle sehr, was das betrifft, auf den Potsdamer Platz gefreut, als es soweit war. Ne? Dass man dann wirklich gerade im Winter bei schlechtem Wetter einfach über die Straße gehen kann und so. Das war natürlich schon eine Freude.
Vor dem Berlinale-Umzug waren die Festivalkinos um den Kurfürstendamm verteilt, so Stefanie Schulte-Strathaus, die künstlerische Leiterin des Instituts für Film- und Videokunst Arsenal. Auch das Arsenal zog im Jahr 2000 an den Potsdamer Platz ins neue zentrale Filmhaus. In 3 Jahren wird das Arsenal allerdings in den Berliner Wedding weiterziehen, weil die Miete zu teuer wird. Aber für Schulte-Strathaus kein Grund zur Traurigkeit.
Wenn wir dann wegziehen, waren wir da 25 Jahre und hatten von Anfang an insofern Probleme mit dem Platz, dass er nicht wirklich sich eignet für Kinobesuche, Kinoabende außerhalb der Berlinale. Also für die Berlinale war es wunderbar, sehr zentral, aber die Umgebung ist eine, die ansonsten wenig Kneipen oder Kulturleben bietet. Das Gebäude war jetzt auch nicht perfekt für die Nutzung eines Filmhauses. Es gab ja mal andere Pläne.
Vor dem Mauerfall sollte ein zentrales Filmhaus mit Arsenal deutscher Kinemathek und der Deutschen Film- und Fernsehakademie in damaliger Randlage an der Mauer gebaut werden. Nach 1989 erwarb der Sony-Konzern dieses Areal am Potsdamer Platz mit der Auflage, ein Filmhaus im neuen Sony Center zu errichten. Auch für die Deutsche Kinemathek, die dort im Jahr 2000 mit einzog, war der Bürokomplex nicht ideal, so deren künstlerischer Direktor Rainer Rother.
Wir haben nur relativ geringe Raumhöhen. Jeder, der sich mit Museen ein bisschen auskennt, weiß, dass die Präsentationsmöglichkeiten arg beschränkt. Und dann teilen die Fahrstühle die Ausstellungsräume. Und als letztes, wenn man in ein Gebäude zieht und das ist ein Museum, dann weiß die Bevölkerung, da ist ein Museum. Bei uns wissen selbst manche Berliner nicht, dass sich in diesem Gebäude ein wunderbares Museum befindet.
Auch die Kinemathek muss 2025 ausziehen. In direkter Nachbarschaft am Martin-Gropius-Bau ist jedoch ein neues Filmhaus geplant, wo auch die Kinemathek einziehen soll.
Wir haben eben den bescheidenen Nachteil, kein Kino zu haben. Das wird sich dann ändern und in der Tat wird dann die Deutsche Kinemathek nicht mehr die weltweit einzige Kinemathek ohne Kino sein, sondern wie alle anderen Kinematheken auch ein Kino bespielen. Darauf freuen wir uns sehr.
Allerdings wird sich der Bau hinziehen, das heißt, die Kinemathek sucht eine Zwischenlösung. Aber nicht nur für die Filmkunst wird der Potsdamer Platz zu teuer, es trifft auch die Multiplexe. Als die Berlinale vor 20 Jahren hierher zog, blühte das Kino noch.
In knapp 2 Wochen eröffnet das CineStar im Sony Center. 8 Säle mit rund 2000 Plätzen erweitern dann das inzwischen bereits überreichliche Berliner Kinoangebot.
Es wurden so viele Kinokarten verkauft wie seit 1972 nicht mehr. Aber das ist seit Jahren anders. 2019 schlossen die CineStar-Kinos am Potsdamer Platz wegen hoher Mieten und niedriger Zuschauerzahlen.
Es wird auf jeden Fall perspektivisch keine Kinolandschaft mehr geben am Potsdamer Platz. Aber eine Totgeburt war der Potsdamer Platz in gewisser Weise ganz sicherlich. Wahrscheinlich ging es auch damals einfach zu schnell nach dem Mauerfall.
Und jetzt wird auch die Anzahl der Kinoplätze im Cinemax am Potsdamer Platz um die Hälfte reduziert. Das hat, wie auch die CineStar-Schließung, Auswirkungen für die Filmfestspiele, so die Geschäftsführerin der Berlinale, Mariette Rissenbeek.
Es bedeutet natürlich, dass weniger Leute in die Kinos können. Und wie wir damit umgehen, werden wir in den nächsten Wochen nochmal auch mit der Programmabteilung besprechen.
Die Cinemax-Kinos waren über 20 Jahre lang ein wichtiger Abspielort für die Berlinale, für die Presse und das Publikum.
Möglicherweise werden wir den Ort vor allem für Pressevorführungen und für Marktvorführungen nutzen.
In diesem Fall bliebe längerfristig am Potsdamer Platz nur der Berlinale-Palast fürs Publikum. Hier läuft der Mietvertrag bis 2025 mit Option auf Verlängerung. Kartenengpässe wird es nicht geben, sagt Rissenbeek. Dafür stehen in Berlin genügend Kinos zur Verfügung. Aber die Berlinale wird sich noch mehr auf die Stadt verteilen als bisher.
Dass man für die Publikumsvorführung weitere Optionen gesucht hat in der Stadt, ist schon etwas, was vor vielen Jahren begonnen hat. Wir wollen ja in die Stadt auch rausgehen und in einer 4-Millionen-Stadt auch Zuschauer bei sich im Kiez abholen.
Was Filme betrifft, gibt es bei der Berlinale keinen Engpass. Für 2023 wurden weit mehr Filme eingereicht als vor der Pandemie, meint Rissenbeek. Die Filmproduktion boomt wie nie, aber ob es für dieses Angebot irgendwann auch noch genügend Kinos geben wird, steht in den Sternen.